Ich beginne mit der Beschreibung des Gesundheitssystems. Ich bin jetzt hoch aggregiert auf der Systemebene. Wir alle kennen eine Debatte, die lautet, das österreichische Gesundheitssystem hat Steuerungsprobleme, weil es hier viele Akteure gibt. Länder agieren, Sozialversicherungsträger agieren. Ja, das ist richtig, das ist speziell für Österreich ein Thema. Das ist, gilt eigentlich für alle Gesundheitssysteme. Man kann das verallgemeinern. Wir bewegen uns hier nicht in komplizierten Bereichen. Das ist nicht das Thema. Wir haben es zu tun mit einem hochkomplexen System, wo alle Akteure teilweise mit Unwissenheit über ihr Handeln und die Folgen ihres Handelns konfrontiert sind. Das ist nicht speziell für Österreich. Wir bewegen uns in einem öffentlichen System. In diesem öffentlichen System finden natürlich auch ein Austausch statt zwischen den Personen, die zahlen, Beiträge oder Steuern. Es wird hier Ressourcenallokation zwischen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten steht dahinter. Kurz, was wir hier sehen, ist eine Aufbereitung, die ein Grundproblem sichtbar macht. Diese klare Trennung zwischen niedergelassenen Versorgung und stationärer Versorgung ist mit Sicherheit eines der Kernprobleme im österreichischen Gesundheitssystem. Nicht nur die Teilung, sondern dass zwischen diesen beiden Bereichen auf der Systemebene kein gemeinsamer Gedanke und kein gemeinsames Wollen auch ausgeprägt war, hoffentlich, wie eben patientenorientierte Probleme gelöst werden sollen. Der Ausweg, der versucht wurde, ist mit diesem gelb unterlegten Ansatz und dargestellt. Jetzt wird versucht, den sogenannten Best Point of Service zu definieren über die Konzepte der integrierten Versorgung und vor allem diese unerträglichen Mehrfachleistungen zu erkennen und auszuschließen. Das ist eine vereinfachte Darstellung, das verwende ich gerne, das ist mein Lieblingsargument. Man kann die Komplexität im österreichischen Gesundheitssystem auch so darstellen. Viele Ampeln, die Ampeln sind nicht gleichgeschaltet, eine ist gelb, eine ist rot. Vor allem, es ist eine Baustelle, ist richtig, wir haben seit Jahren Reformen unterwegs und möglicherweise bewegen wir uns auch im Kreis mit der Debatte. Keep out ist vielleicht ein Hinweis für Patienten, hier sich nicht einzulassen. Das ist, steht in London. Das österreichische Gesundheitssystem ist nicht nur schlecht. Ich möchte davor warnen, dass wir uns in diesen Fatalismus bewegen. Das österreichische Gesundheitssystem hat seine Stärken. Die Wahrnehmung innerhalb der österreichischen Bevölkerung ist durchaus positiv. All das, was sie tun in ihrer täglichen Arbeit, findet Respekt und Anerkennung bei den Menschen in diesem Land. Der Zugang in das System ist weitgehend offen. Ich möchte hier nicht antreten, um schön zu reden, aber ich möchte das bewusst ansprechen. Wir haben etwas sehr Wertvolles auch zu verteidigen und weiterzuentwickeln. Es ist nicht selbstverständlich, dass der Zugang in einem öffentlichen Gesundheitssystem auch nach dem Grundsatz von Fairness und dem Gedanken der Solidarität folgt und nicht Einkommen die Krankenbehandlung bestimmt. Wir haben über eine Sozialversicherung doch eine einigermaßen breite Risikoabdeckung definiert. Die Leistungsdichte, sowohl stationär als auch ambulant, ist hoch und für einige der medizinischen Ergebnisse, beispielsweise für Schlaganfallversorgung, für die 5-Jahres-Überlebensrate bei Krebs, zeichnet sich das österreichische System auch im internationalen Kontext durch hervorragende Ergebnisse auch. Ich betone, hier ist etwas Wertvolles, es ist wert, dieses System ernst zu nehmen, aber mit kritischem Blick. Ganz klar, die Leistungsdichte im stationären Bereich lässt sich epidemiologisch nicht erklären. Die hohe Leistungsdichte lässt sich auch nicht begründen mit überragenden medizinischen Ergebnissen im Sinne von längerer Lebenserwartung oder geringerer Sterblichkeit nach Krankenhausaufenthalten. Wir haben hier einen Erklärungsbedarf. Wir disponieren wertvolle Ressourcen. Sie arbeiten auch in diesem System, Sie erleben ja das in Ihrem Alltag auch, diese hohe Leistungsdichte im stationären Bereich. Ich will das auch ansprechen, was damit gemeint ist, wie das aufgelöst werden kann. Wir haben zu wenig Fokus auf Prävention gelegt derzeit. Ich möchte ein Beispiel auch diskutieren mit Ihnen. COPD gehört für mich eindeutig dazu. Die Koordination der Verantwortlichkeit ist möglich. Es ist nicht so, ich erzähle nicht zu denen, die antreten und sagen, weil hier zwei Entscheidungsträger sind, lautet die Lösung Finanzierung aus einer Hand. Es braucht einen gemeinsamen Kopf. Wir müssen eine gemeinsame gesellschaftliche Vorstellung entwickeln, was wir eigentlich wollen, wer das Geld dann sinnvoll ausgibt. Das ist nicht das Thema. Wenn aber zwei Hände das Geld unkoordiniert ausgeben, dann haben wir ein Problem. Und das meine ich, wenn ich die Koordination der Verantwortlichkeiten anspreche. Sehr, sehr ernst zu nehmen ist meiner Einschätzung nach auch medizinisch unterlegte Arbeiten, die uns zeigen, trotz hohen Ressourceneinsatzes im Sinne von öffentlichen Mitteln, knappen öffentlichen Mitteln, kommt zu wenig raus für die Bevölkerung. Ein Thema, das oft zu Polemik führt, die Gesundheitsausgaben explodieren, wir haben Kostenexplosion, kennen Sie das? Bitte lassen wir uns von dem nicht irre machen. Reiche Länder geben mehr aus für Gesundheit. Das ist der Luxus, den sich reiche Länder leisten können, auch wenn Menschen auf ihrer individuellen Einkommen, nach ihrem individuellen Einkommen her mehr Geld ins Verdienen bringen, dann geben sie verhältnismäßig mehr für Gesundheit aus. Das ist auch gut so. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was bekommen wir dafür zurück? Und schließlich ein Thema, das alle zunehmend beschäftigt, wie funktioniert das System? Wie werden Entscheidungen getroffen? Warum werden Ressourcen für eine bestimmte Region, für ein bestimmtes Krankenhaus disponiert? Wer entscheidet darüber? Intransparenz des Systems. Diese Fragestellungen wurden im Vorfeld der Reform behandelt. Es gab hier vier klare Ergebnisse, ein gemeinsames Problemverständnis, vier gemeinsame Festlegungen. Gesundheitsförderung soll priorisiert werden. Die Orientierung soll auf einen Qualitätsfokus gelegt werden. Angesichts der chronischen Erkrankungen war allen beteiligten Entscheidungsträgern klar, die Kontinuität zwischen den Sektoren ist wichtig. Ich kann hier, wenn wir Zeit haben, auch die Ergebnisse einer Patientenbefragung referieren. Menschen erleben das Gesundheitssystem positiv, ja. Aber vor allem chronisch erkrankte Menschen sagen, ihr müsst uns besser unterstützen. Wir fühlen uns alleingelassen und irritiert, wenn wir zwischen den Allgemeinmedizinern, Fachärzten, zwischen Diagnose, Therapie, zwischen Facharzt und Krankenhaus nach der Entlassung wieder zurück. Menschen erwarten mehr Unterstützung auf der Systemebene, vor allem chronisch Erkrankte und Menschen, die mit multiplen Erkrankungen betroffen sind. Und schließlich, viertes Thema, die Sicherstellung der langfristigen Finanzierbarkeit. Ich möchte Ihnen hier einen Blick geben. Es gibt hier längere Zeitreihen inzwischen, hier ist abgeschnitten mit 2010. Sie sehen unten in der vorletzten Zeile unterlegt, die Wachstumsraten der öffentlichen Gesundheitsausgaben ohne Pflege bewegen sich im längerfristigen Schnitt in der Größenordnung um 5% per anno. In einem kürzeren Intervall, nämlich 5 bis 10, liegen die Wachstumsraten bei 4%. Derzeit sind die Wachstumsraten der öffentlichen Gesundheitsausgaben oszillieren rund um 3%. Also wir haben eine Tendenz nach unten. Für öffentliche Entscheidungsträger, die knappe öffentliche Mittelressourcen, ist die Verbindung zum Bruttoinlandsprodukt immer ein Thema. Und wenn Sie ganz oben schauen, sehen Sie die gleiche Zeitperiode und Bruttoinlandsprodukt ausgewiesen. Also was ist zur Verteilung da in einer Gesellschaft? Und hier sehen Sie, dass der Unterschied zwischen dem Zuwachs bei den Gesundheitsausgaben und beim Potenzial, das zur Verteilung ansteht, in einer Differenz ist von 1 bis 2 Prozentpunkten. Und das wird immer wieder als Thema auch genommen, wo zunehmend gefragt wird, naja, wenn Geld für Gesundheit jetzt ausgegeben wird, was bedeutet das dann eigentlich, weil es sind ja auch die Bedürfnisse etwa im schulischen Bereich auch zu befriedigen. Ich möchte Ihnen ein Bild hier geben, das sehr ernst zu nehmen ist. Diese Gesundheitsreform zeichnet sich aus durch eine Finanzdimension. Ja, das ist das, was Sie rechts stehen. In einer Perspektive bis 2016 sollen der Zuwachs der Gesundheitsausgaben gedämpft werden. Kein Kürzungsprogramm. Das Wachstum soll gedämpft werden, sodass dann 2016 die Zuwachsraten 3,6 betragen. Das ist das Finanzziel. Das wird auch erreicht. Wir haben inzwischen zwei Monitoring-Berichte gemacht, wo wir die Entwicklung der Gesundheitsausgaben von 2010 an bis heute, 2013 war das letzte Jahr, auch abgebildet haben. Das Finanzziel ist nicht das Problem. Wir erreichen dieses Finanzziel. Das Entscheidende wird sein, ob wir diese Parallelität, nämlich diese gleichzeitige Sicht, Finanzziel und gesundheitspolitische Ziele, auch tatsächlich immer wieder fokussieren. Und das Globalziel ist eindeutig definiert. Diese Gesundheitsreform soll einen Beitrag leisten, dass Menschen in diesem Land zwei gesunde Lebensjahre mehr erleben können. Ich möchte hier verweisen auf die Rahmengesundheitsziele. Ein Ansatz, der hier formuliert ist, geht weit über das Gesundheitssystem hinaus, erfasst auch die Lebenslagen, unter denen Menschen Risiken ausgesetzt sind, versucht bewusst die Bildungsdimension auch anzusprechen, Arbeitsbedingungen. Haben Sie vor kurzem gesehen, dieser Tage wurde eine Arbeit publiziert, die sagt, dass rund 40% der arbeitenden Menschen hochgradige Risiken haben, dass sie chronisch langzeiterkrankt sind. Diese Themen werden hier aufgerufen. Der Gesundheitssektor ist ein wichtiger, aber ein Teilsegment in diesem gesamten Vorhaben. Dieses Bild ist entscheidend, mag Ihnen technisch erscheinen, ist aber entscheidend für die Bewertung der Ergebnisse. Ich habe eingangs gesagt, wir haben zu viele Menschen in der stationären Versorgung, auch wenn das medizinisch nicht begründet ist. Um Ihnen ein Bild zu geben, in Österreich sind über 30 von 100 in stationärer Behandlung pro Jahr, eine statistische Größe. In den vergleichbaren europäischen Ländern, 7 Länder haben wir ausgewählt, die auf vergleichbarem Einkommenslebensniveau sind, mit vergleichbarer Epidemiologie, lautet dieser Wert 17 von 100. Das ist epidemiologisch, medizinisch nicht begründet. Daher diese Kaskade. Diese Gesundheitsreform hat eine Agenda formuliert, wo gesagt wird, wir müssen den akutstationären Bereich diskutieren. Es soll danach gefragt werden, was ist hier an Fehlversorgung, und zwar medizinisch begründeter Fehlversorgung. COPD ist ein Beispiel dafür. Wir arbeiten hier mit den sehr anspruchsvollen Methoden, wo wir derzeit auch so weit sind, Krankenhausaufenthalte danach diskutieren zu können. Da gibt es dieses Konzept Ambulatory Care Sensitive Conditions. Ist die Behandlung nicht eher im ambulanten Bereich auch verhaftet und zugänglich? Wir versuchen, den akutstationären Bereich bewusst zu entlassen, indem tagesklinische Behandlung forciert wird. Auch hier ist eine medizinische Annäherung zugrunde gelegt, wo wir für derzeit, ich glaube, 8 tagesklinische Indikationen die vorhandene Ausprägung, nämlich wie viele tagesklinische Behandlungen finden statt und wie viele könnten nach medizinischer Evidenz, Cochrane geleitet, auch in vergleichbaren Ländern geleistet werden. Und glauben Sie mir, der Spielraum ist groß und hoch. Das sind die Ansätze hier und schließlich soll auch dieses Konzept einen Beitrag leisten, dass Spitalsambulanzen viel stärker mit der Tätigkeit der niedergelassenen Ärzte, Fachärzte und Allgemeinmediziner verschreckt wird. Das ist die Leitidee. Diskutieren wir medizinisch sorgfältig, welche Situationen derzeit gegeben sind, wo wir sagen können, ein Krankenhausaufenthalt ist vermeidbar. Und bauen wir dementsprechend Alternativen auf. Es geht um die Verlagerung aus dem akutstationären Bereich. Das Konzept der Primärversorgung soll hier einen entscheidenden Beitrag leisten. Ich möchte Ihnen nur ganz kurz ein Bild geben. Intransparenz in der Entscheidung habe ich angesprochen. Ich habe Ihnen hier ein Bild gegeben, Wer entscheidet im österreichischen Gesundheitssystem? Sie sehen ganz oben, die BGA heißt Bundesgesundheitsausschuss, hat zwei Organe, die Bundesgesundheitsagentur mit der Bundesgesundheitsagentur, Zielsteuerungskommission. Hier sind demokratisch legitimierte Vertretungen drinnen, etwa die Wiener Stadträtin, der oberösterreichische Landeshauptmann. Die sollen auch tatsächlich Priorisierungsentscheidungen treffen. Es gibt da untergelagert eine Arbeitsgruppe Gesundheitssystem, da sitzen die leitenden Beamten, die Generaldirektoren der Sozialversicherung, und auf der Handlungsebene, wo Fachdialog stattfindet, verschiedene nach Arbeitsbündeln definierte Arbeitsgruppen, wo zum Beispiel Primärversorgung wird in dieser Fachgruppe Innovation diskutiert. Wenn wir einladen, Sie auch, wir laden ja auch Fachgesellschaften ein, dann sind Sie in dieser dann arbeiten wir in dieser Arbeitsstruktur. Ganz unten findet die Knochenarbeit statt, dann kommt es eben zu einer Abstimmung der Arbeitsprozesse, und hoffentlich solide vorbereitete Arbeiten sollen dann in die politische Entscheidung gehen. Die Kompetenzen der Bundeszielsteuerungskommission möchte ich nicht im Detail referieren. Sie sind enorm wichtig. Hier werden gesundheitspolitische Entscheidungen getroffen. Die gleiche Struktur, Entscheidungsstruktur ist, weil wir ein dezentrales System haben, auch auf der Landesebene aufgebaut. Ich möchte jetzt auf eine Konkretisierungsebene kommen. Das Bild, das Sie hier sehen, wenn das aufgeht in der Debatte, ist, dass wird es in Österreich in absehbarer Zeit ein neues Gesundheitsversorgungssystem geben. Hier findet eine Diskussion statt, die bewusst den Gedanken aufgreift, Gesundheitsversorgung in Krankenanstalten bei Ärzten ist ein Teil, wo Probleme bewältigt werden. Viele Problemlagen von Menschen werden über das Laiensystem bewältigt. Ich persönlich gehöre auch zu denen. Wenn ich heute dastehe mit einer geschwollenen Backe, ist das die Ausnahme. Zahnbehandlung kann ich nicht, aber ich bin normalerweise im Laiensystem. Ich gehe nicht zu euch, bis jetzt zumindest wurde mir das erspart. Wir haben auch klare Auskunft darüber, das ist eine enorme Größe, die im Laiensystem bewältigt wird. Menschen sind auch nicht ausreichend vorbereitet. Hier kann diese neue Technologie, und sie spielt auch eine große Rolle. Ich habe vor kurzem eine Präsentation bekommen zu unserem Gesundheitsportal. Es ist wirklich beeindruckend, wie sehr Menschen derzeit auf der Suche sind nach relevanten Informationen im Umgang mit ihrer Gesundheit, im Umgang mit Krankheit. Darauf aufbauend und bewusst als Verbindung gedacht, soll eine breite Primärversorgung aufgebaut werden. Darauf aufbauend ambulante spezialisierte Versorgung und schließlich das, was wir jetzt auch schon haben, von der Größenordnung her, der kleinste Teil, aber in der Komplexität am bedeutsamsten, der stationäre Bereich. Diese Kaskade steht jetzt zur Diskussion. Hier haben Sie Definitionsebenen dazu. Primärversorgung. Ja, wir haben derzeit einen Fokus auf Spezialisierung und auf Spitalsorientierung. Wir haben Versorgungsprogramme, Diabetes, Therapie aktiv, andere, die sind fragmentiert, die sind zu wenig aufeinander abgestimmt, das sind punktuelle Interventionen. Wir haben kein Leitbild über den Umgang mit chronisch erkrankten Menschen. Das ist ein Teil unseres Problems. Und ein Gedanke, der zunehmend auch auf der internationalen Ebene angesprochen wird: Wir müssen uns auch gut beschäftigen mit der Kommerzialisierung der Gesundheitsversorgung. In dem Ausmaß, wie das öffentliche System nicht die adäquaten Antworten gibt, gehen einkommensstärkere Menschen außerhalb und holen sich private Angebote ab. Selbstverständlich. Darauf baut eben Primärversorgung auf. Hier haben Sie die 5 Merkmale. Niemanden wird das überraschen. Das sind die klassischen Anknüpfungspunkte, die uns Starfield in ihrer richtungsweisenden Arbeit gegeben hat. Erstzugang, umfassend, koordinativ, die Kontinuität der Behandlung ist ein Thema. Und schließlich, das ist mehr als bloß ein Hausarztmodell. Das unterscheidet mich von persönlich sehr geschätzten Herrn Rasinger. Hier geht es um die Kooperation der Stärken aller Gesundheitsberufe. Wir haben eindeutige Evidenz zur Wirkung der Primärversorgung. Primärversorgung kann einen Beitrag leisten, um den besseren Zugang für sozial verletzliche Bevölkerungsgruppen. Gerade bei chronischen Erkrankungen haben Länder mit guter Primärversorgung niedrige Krankenhaushäufigkeit, bessere Ergebnisse in der Krankenbehandlung. Die Quelle dazu ist sehr rezent. Das ist eine Arbeit, die Nivel vor kurzem vorgestellt hat. Ein niederländisches Institut, das im Auftrag der Europäischen Kommission gearbeitet hat. Hier haben Sie Österreich in einer Landkarte. Grün ist starke Primärversorgung, gelb ist mittelausgeprägt, rot ist Österreich. Das beste Gesundheitssystem von Österreich hat nicht wirklich gute Primärversorgung. Das ist aber nicht dahingesagt, das ist auch gehaltvoll unterlegt. Ich möchte nichts sagen zu den Organen, zu den Merkmalen. Ich möchte die Zeit nutzen. Hier haben Sie das Konzept, bewusst die Einbindung aller Gesundheitsberufe, wo natürlich Allgemeinmedizin eine sehr prominente Rolle spielen, aber eben nur einen Teil abdecken können. Es gibt ein abgestimmtes Konzept. Jetzt laufen die Arbeiten zur Entwicklung von Modellprojekten. Soweit ich informiert bin, gibt es in Wien 3 sehr handfeste Arbeiten. In jedem Bundesland soll jedenfalls 2016 1% der Bevölkerung erfasst sein. Ich möchte die Reform der Pflegeberufe ganz kurz halten. Wir haben einen Fachkräftemangel auf Ebene der Pflege. Das ist unterlegt. Wir müssen auch darüber diskutieren, nicht nur über den vermuteten oder behaupteten Ärztemangel. Beides gehört verbunden. Die jetzige Debatte um die Arbeitszeit gibt einen eindeutigen Hinweis darauf, wir müssen eine zeitgemäße Arbeitsteilung zwischen Pflege und Ärzten entwickeln. Die Ärzte machen viel zu viel, was in anderen funktionierenden Gesundheitssystemen inzwischen längst delegiert, unter Anweisung delegiert ist. Es ist auch im Interesse von Ärzten, diese Dimension strategisch mitzudenken. Und wir haben auch Ergebnisse, die uns zeigen, dass auf Ebene der Ausbildung wir einen Nachholbedarf haben. Der Befund, den ich Ihnen hier geben kann, ist nicht schlecht. Die Ausbildung bereitet nur befriedigend vor. Gerade hier sehen Sie auch die Ausprägung, wo in der Praxis relevant wir einen Nachholbedarf haben, insbesondere bei chronischen Erkrankungen. Das ist der gemeinsame Befund. Das ist die Ausrichtung, die jetzt zur Diskussion steht. Es wird jetzt ein Entwurf vorbereitet, wo Pflegeassistenz aufgewertet eine Rolle spielen soll. Sie werden sehen, das wird auch für Sie relevant sein. Der gehobene Dienst soll aufgrund einer allgemeinen breiten Ausbildung dann Spezialisierung erfahren. Und schließlich haben Sie hier die Spezialisierungen mit Kompetenzerweiterung und Vertiefung. Ich leite über zu Themen, die möglicherweise für Sie relevant sind. Ich habe für diese Veranstaltung auch eine gezielte Auswertung gemacht, wo wir nachgefragt haben, was sind Entwicklungstrends in den pulmologischen Abteilungen, Krankenanstalten im Zeitraum 2002 bis 2013. Also sagt durchaus etwas aus. Wir sehen eindeutige Trends. Weniger Betten in der Pulmologie. Die Reduktion sind rund 20%. Die Zahl der akutstationären Aufenthalte ist in diesem Zeitraum gestiegen, beinahe um ein Drittel. Wir haben eine deutlich ausgeprägte Verkürzung der Aufenthaltsdauer. Das, was Sie hier sehen, war 2002 waren noch 7,4 Tage. Jetzt sind wir bei 4,7 Tage Aufenthaltsdauer, minus 36%. Schließlich eine Dimension, die ich vorher angezeigt habe, eindeutig die Tendenz zur Entwicklung der Nulltagesaufenthalte, der tagesklinischen Aufenthalte. Zur akutstationären Epidemiologie, wieder der gleiche Zeitraum. Eindeutig ist die Zunahme bei den Lungenkarzinomen. Sie sehen hier rund um 40% mehr, stark ausgeprägt auch bei Nulltagesaufenthalten. Wir haben einen klar unterlegten Anstieg in der Onkologie, in der Schlafmedizin und interessanterweise in den letzten Jahren eine Reduktion bei COPD-Erkrankungen. Zur Versorgungsdichte. Die Versorgungsdichte, wenn wir vergleichen, Zentral-, Schwerpunktkrankenanstalten, auch Akutkrankenanstalten, ist regional höchst unterschiedlich. Wir haben es hier zu tun mit historischen Ergebnissen. Diese Abteilungen sind gewachsen. Ich behaupte es nicht, aber ich stelle zur Diskussion, dass wir gut beraten sind, Epidemiologie und Strukturen zu schärfen und danach zu fragen, sind die Bedarfslagen der Bevölkerung mit dem, was wir am Vorhalt der Ressourcen haben, wie weit ist das kongruent? Hier haben Sie eine Tendenz indexiert mit 2002. Sie sehen ganz oben ausgeprägt, eindeutig in der Entwicklung, die Eintagesaufenthalte sind bestimmend. Sie sehen hier den Prozentanteil auf der zweiten Ebene und schließlich all das, was wir vorher gesehen haben, Bettenanzahl, Belagstage, all das, durchschnittliche Verweildauer sinkt. Hier haben Sie eine Epidemiologie, wo differenziert ist nach Hauptdiagnosegruppen. Auch das bestätigt, was ich vorher schon gesagt habe. Neubildungen bei Atmungsorganen, also karzinogene Erkrankungen, sind bestimmend. Das Thema ist eingrenzbar auf Onkologie, Schlafmedizin, COPD sinkt. Auf der Ebene der medizinischen Einzelleistungen ist klar, in dem Ausmaß, wo wir mehr zu tun haben mit krebserkrankten Menschen, ist auf der Leistungsseite Chemotherapie mehr, hat eine ziemliche Dynamik und natürlich mit Schlaferkrankungen, Polysomnographie. Das möchte ich überspringen. Ein Bild, das hat mich auch interessiert, vielleicht interessiert das auch Sie. Wie hat sich die Personalausstattung entwickelt in den letzten Jahren? Sie sehen hier differenziert nach 6 Verwendungsgruppen, die Sie alle kennen. Das sind Ärzte, Diplomierte, medizinisch-technische, Pflegehelfer, Verwaltungspersonal, Betriebspersonal. Der größte Teil insgesamt, vielleicht zu Ihrer Orientierung, waren am Beginn des Beobachtungszeitraums ungefähr 1000 Menschen in den pulmologischen Abteilungen. Derzeit sind es 850. Die Struktur hat sich kaum geändert. 20% sind Ärzte, rund 60% sind medizinisch-technische, also diplomierte Krankenpflege. Medizinisch-technische sind nicht viele, das sind, glaube ich, derzeit 16. Auffallend ist die Stabilität bei Ärzten und Diplomierten. Auffallend ist, Pflegehilfe ist tatsächlich eine sinkende Tendenz. Man kann das auch anders sehen. Arbeiten, die etwa Pflegehilfe machen kann, werden dann von Diplomierten und das, was Diplomierte dann nicht mehr machen kann, geht an Sie weiter. Das ist das, was ich vorher gemeint habe. Haben Sie diese Bilder auch im Kopf? Wir bewegen uns alle im gleichen System. Unterm Strich kann gesagt werden, die Zahl der Personen in den pulmologischen Abteilungen hat sich nicht wirklich verändert. Ich weiß nicht, ob Sie diese Information vorher schon hatten. Ich möchte auf den Qualitätsaspekt eingehen. Ja, es gibt eine Qualitätsstrategie auf einem abstrakten Niveau, auf die sich die Systempartner verständigt haben. Wir haben auch erste Ergebnisse. Ich möchte Ihnen vorstellen, ganz, ganz kurz, übrigens eine Arbeit, die wir gemeinsam auch gemacht haben. Das war eine tolle Arbeit. Ich halte die für richtungsweisend. Wir wollten wissen, was bestimmt COPD. Wir wollten dazu diesen Themenqualitätsbericht machen. Der nächste handelt zu Myokardinfarkt. Was haben wir gesehen? Wir haben einen vergleichsweise hohen Anteil an täglichen Rauchern in der erwachsenen Bevölkerung, etwas höher wie im OECD-Schnitt. Auffallend, rund 80% der COPD-Patienten sind nicht diagnostiziert. Das ist möglicherweise eine der Erklärungen, warum die Krankenhaushäufigkeit so hoch ist. Weil eben dann die Komplikationsrate viel höher ist und schließlich ein interessantes Ergebnis, jeder dritte Patient, COPD-Patient, raucht noch aktiv. Schlussfolgerung daraus ist eindeutig, es bedarf einer mehr als einer Intervention, also im Versorgungssystem, wir brauchen eine klar unterlegte Raucherstrategie. Ich möchte Ihnen hier auch sagen, wir haben das Thema Kinder, Jugendliche, nehmen wir sie ernst. Einer der ersten Aufträge, die uns Frau Minister Oberhauser gegeben hat, sie hat uns jetzt beauftragt, wir sollen genau zu dieser Bevölkerungsgruppe, die anfällig ist, 10- bis 14-Jährige, ihr ein Programm präsentieren, das geeignet ist, Rauchverhalten, das Ausprobieren in dieser Phase schon zu beeinflussen. Und das möchte ich gerne mit euch gemeinsam machen. Schließlich zweiter Teil. Teil dieses Berichts war auch Umgang in der Therapie. Wir haben auch gesehen, dass in der Therapie so etwas wie Gesundheitskompetenz auch einen Nachholbedarf hat. Wir müssen Menschen besser, wenn sie COPD haben, besser darauf einstellen, etwa diese einfachen Dinge, wie wird eingeatmet, wie sind die Dosierungen. Ein Thema, das mich sehr beschäftigt, ist auch das Leistungsprogramm der Sozialversicherung mit der Spirometrie. Ich halte das nicht mehr für zeitgemäß. Wir brauchen eine flächendeckende Spirometrie, die auch abgegolten wird. Aber um Ihnen hier ein Bild zu geben, wir wollen Patientensicherheit etablieren. Hier haben Sie weitere Arbeiten zur Patientensicherheitsstrategie, die Sie betreffen werden. Das handelt um Medikamentensicherheit, Spitalshygiene, Antibiotika. Wir wollen in High-Risk-Bereichen versuchen, Problembereiche anzusprechen. Die Innovationsfelder sind diskutiert. All das wird auf Sie zukommen und noch viel mehr. Das Letzte, was ich jetzt sage, meiner Einschätzung nach ist diese Gesundheitsreform höchst ambitioniert. Möglicherweise müssen wir uns in der nächsten Zeit überlegen, wo wir sinnvolle Priorisierungen unterlegen, nicht die Breite. Die Tiefe wird wahrscheinlich der Gradmesser für den Erfolg sein. Und ich möchte an diesem Punkt schließen. Ich habe ein eindeutiges Zeichen erhalten. Ich möge jetzt aufhalten. Interpretiere ich euch richtig. Danke. Applaus